Schön, dass ihr da seid und auch die Online-Familie. Schön, dass du eingeschaltet hast. Amen. Gut, lasst uns aufschlagen zum 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Zum Anfang, 1. Korinther, Kapitel 2 und Vers 9. Ich lese mal, was in Vers 9 steht. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wer hier drinnen liebt Gott? Gibt es hier irgendjemanden? Wink mal ganz kurz. Okay, gut, die meisten, alles klar. Dann hat der Herr was für dich vorbereitet, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat und was dir überhaupt nicht im Traum eingefallen ist. Es ist wichtig, dass wir das festhalten, denn ich kriege immer wieder Mitteilungen von Leuten, die aus dem letzten Loch pfeifen. Pastor, unmöglich, der Teufel holt das ganze Land und die ganze Gesellschaft und überhaupt und alles. Tja, mir ist was aufgefallen, dass wir auf ein Problem fixiert sind und wir haben da richtig Scheuklappen. Wir sehen nur noch dieses eine Problem, okay, wir sehen nichts mehr anderes als nur noch dieses eine Problem. Während der Herr im Hintergrund den Überblick hat und während wir uns an unserem einen Problem abmühen, löst er in Kombination mit dem einen noch drei andere gleichzeitig. Ohne dass wir das überhaupt merken. Okay? Deswegen haben wir eigentlich keinen Grund, hier übermäßig rumzuflippen und uns allzu sehr Sorgen zu machen. Vielmehr ist angesagt und dran, dass wir uns zurücklehnen und Gott loben und preisen, dass er wirkt. Okay. Denn wir wollen ja diese guten Dinge, die der Herr für uns hat, irgendwo empfangen, irgendwo sehen in unserem Leben. Amen. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, was überhaupt niemandem jemals eingefallen ist. Gott hat noch mehr und noch Besseres für euch vorbereitet. Wir wollen das. Na gut, und das studieren wir jetzt ein wenig. Wir studieren den Sachverhalt heute Morgen, dass Gott weiterdenkt. Sag mal mit mir, Gott denkt weiter. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, er denkt weiter. Okay, Gott denkt weiter, Gott denkt weiter. Du schaust auf dein eines Problem und du bist völlig vereinnahmt von dem Problem. Es kann sogar sein, dass dieses Problem dich so sehr übermannt, dass du zum Schluss dich in eine ausweglose Situation hineinmanövrierst, im Versuch, dein Problem zu lösen. Es gibt ein bekanntes Bild, wir hatten es daheim hängen vor Jahren, und zwar eine Ente, Comic-Ente, die sich mit roter Farbe, mit einem Pinsel eingepinselt hat in eine Ecke. Kennt ihr das Bild? Der Triumph des Kommunismus, oder wie hieß es? Nein, der Untergang des Kommunismus. Die hat den Boden des Zimmers rot gepinselt und hat sich dann in die Ecke gepinselt und konnte nicht mehr raus. Muss erst warten, bis es wieder trocknet. War das denn natürlich lang. Na, so. Und oft ist es so, dass Leute sich im Versuch, ein Problem zu lösen, erst recht in ein Problem hineinmanövrieren. Also wenn ich da unsere Gesellschaft teilweise anschaue, dann muss ich mich echt wundern. Ja, da versucht man ein Problem zu lösen und steckt dann erst recht fest und weiß nicht mehr, wie man aus dieser Nummer wieder rauskommt. Aber wir haben einen Gott, der dir aus Nummern wieder raushilft. Wenn du ihn liebst. Das bedeutet, wenn du ihm sagst, hey, ich brauche dich und ohne dich geht's hier nicht weiter, ich will dich in meinem Leben und ich will deinen Willen in meinem Leben tun. Wenn du solche Sachen sagst, wenn du Gott lobst und preist, dann kommt er und löst dein Problem für dich. Und nicht nur das eine, auf das du dich so versteift hast, sondern noch eine ganze Reihe von anderen, von denen du gar nicht gewusst hast, dass du sie hast. Okay, 2. Könige, Kapitel 3, das ganze Kapitel. Ich kann das jetzt nicht alles vorlesen, natürlich. Ich muss das ein bisschen frei zitieren und ich sage euch dann, wo was steht und so. Oder ihr könnt es ja selber lesen. Okay, das Problem ist, dass damals das Land, also das Volk Gottes, war zutiefst gespalten. Okay, die waren zutiefst gespalten. So sehr gespalten, dass es schon wieder zwei Königreiche waren. Das Reich Juda im Süden und das Reich Israel im Norden. Weshalb haben sich die gespalten? Worin hat die bestanden? Oder warum kam die zustande, diese Spaltung des Volkes? Steuern. Salomo hat super hohe Steuern eingeführt gehabt. Als er gestorben war und sein Sohn kam, ist das Volk gekommen und hat gemeint, du, die Steuern, die sind viel zu hoch. Dein Vater hat einfach ultra hohe Steuern erhöht, also eingesammelt und die sind zu hoch. Senkt die Steuern in Gottes Namen. Und was macht der Königssohn, der neue König? Der tut sich mit den Jugendlichen zusammen und die sagen, nein, wir müssen da Verhalten ändern und des Volkes und so weiter und überhaupt. Und wir müssen die Steuern noch weiter erhöhen. Und dann kommt da also der König, der neue König Israels und sagt, Salomo, also mein Vater, der hat Steuern hochgemacht, ich tue sie noch weiter erhöhen. Und dann haben die gemeint, nö, nicht mit uns. Und so hat sich das Volk Gottes gespalten, aufgetrennt in zwei. Also man kann die Steuern auch so hoch erhöhen, bis zum Schluss ist dermaßen knirscht und kracht im Gebälk, dass das ganze Staatsgebilde auseinanderfliegt. Ich habe mir gedacht, nur am Rande, okay? Erwähnt. Ja, das gibt's, weil, wie gesagt, na, ich kriege mit, dass bis zum Jahresende die Steuer nochmal, was beim Liter Benzin oder so, 40 Cent oder so sich erhöhen sollen. Ja, da haut's ja den Vogel raus. Ja. Irgendwann ist mal gut, ja. Weil die sagen dann vielleicht, die Leute sagen dann vielleicht, ja, ich habe da einen Politiker gehört, der gemeint hat, auch mit uns wird das Benzin richtig teuer. Weißt du, was ich da höre? Ich höre da, auch mit uns wird die Rente richtig knapp. Leute, das ist nicht Sinn und Zweck, das ist nicht im Sinn des Erfinders. Okay, auf jeden Fall ist das Volk seiner Zeit auseinandergegangen und nur noch ein Stamm ist bei Juda geblieben und die anderen 10, die haben sich abgesondert und haben das Nordreich Israel konstituiert. Jetzt ist aber so, dass sie beide ein gemeinsames Problem haben, und zwar die Moabiter. Moabiter, Räuberscharen der Moabiter kommen ins Land immer wieder. Die sind von David dann besiegt worden, aber jetzt mucken sie wieder auf. Eine Rebellion, okay? Moab will angreifen. Und der König von Israel, eine ziemlich abgefallene Type, ich komme gleich noch dazu, der telefoniert mit seinem Kollegen, dem König des Südreiches Juda. Er sagt, hallo Josaphat, alles klar, Moabiter machen wieder Probleme, willst du mit mir in den Kampf ausziehen? Und er sagt, ja, meine Soldaten seien deine Soldaten wie deine und meine Panzer wie deine. Lass uns loslegen, wir machen was zusammen. Wir fördern die Einheit. Okay, machen sie also. Und jetzt muss man Folgendes wissen. Dieser König des Nordreiches, Joram hieß der, das war eine ziemlich gottlose Type. Nicht so schlimm wie sein Vater und wie seine Mutter. Sein Vater war Ahab, seine Mutter war die Isebel. Habt ihr von Ahab und Isebel schon mal gehört? Ganz üble Leute. Was haben die gemacht? Die haben seinerzeit verboten bei Strafe, Gott anzubeten, Jahwe anzubeten und haben stattdessen den Baal eingeführt, einen neuen Gott eingeführt im Land. Die haben also den Christen oder den Gläubigen Schwierigkeiten um Schwierigkeiten gemacht, alle möglichen Knüppel zwischen die Beine geworfen, aber haben eben die Baals, Götter und so weiter gepusht. Und nicht nur das, sie haben auch goldene Kälber angebetet. Die haben sie dann Jahwe genannt. Siehe, Israel, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, ein goldenes Kalb. Haben sie aufgestellt in Bethel und in Dan, also an zwei Städten. So dass man nicht weit rumreisen musste, immer zum Tempel gehen konnte. Und also, furchtbare Sache. Schau, wenn du ein goldenes Kalb aufstellst und dieses Kalb Jahwe nennst, dann ist dieses goldene Kalb deswegen noch lange nicht Jahwe. Und wenn du dann sagst, Jahwe, hilf mir, dann fühlt sich der echte Jahwe nicht angesprochen. In anderen Worten, du machst da was vor. Okay. Was ich sagen will, ist Folgendes. Für den Joram war Politik das Wichtigste und die Religion war nichts anderes als eine Dienerin der Politik. Dieser Joram, das war ein Typ, der hat sich ein dickes, fettes Kreuz in die Amtsstube gehängt, weil er steht für die konservativen Werte, für die christlichen Werte des Abendlandes und so. Gleichzeitig hat er sich nichts dabei gedacht, mit einer Regenbogenmaske beim Fußballspiel aufzutauchen. Aus Toleranzgründen und so weiter und Weltoffenheit und dieses ganze Zeug, dass diese beiden Lebensentwürfe ja diametral entgegengesetzt sind, dass sie einander widersprechen. Ja, völlig egal, nicht weiter wichtig. So, nur die Sache ist die, schau, mit Gott kannst du keine Kompromisse machen. Entweder du folgst ihm nach, dann ist er für dich, dann liebst du ihn, dann ist er für dich. Oder du betest ein goldenes Kalb an und sagst Herr dazu, in anderen Worten, du lebst deine Begierden aus, so wie die das gemacht haben beim Tanz ums goldene Kalb. Du lebst 6 Tage deine Begierden aus und am Sabbat schaust du dann im Tempel vorbei. Wem machst du was vor? Na, der Gott nimmt dich da nicht ernst. So wenig wie du Gott ernst nimmst, so wenig nimmt er dann dich ernst. Muss man wissen. Dann gab es aber noch den anderen König, Josaphat. Das ist der König des Südreiches gewesen, der in Jerusalem geherrscht hat. Der war gut, ein guter Mann, ein Reformator. Der hat das Wort Gottes wieder ausgegraben. wenn ein König das Wort Gottes ausgräbt aus freien Stücken, dann ist das schon mal gut. Dann hat er Leute ins Land hinausgesandt, Leviten, die die Bibel gelehrt haben. Fantastisch. Ja, so im Fernsehen und im Radio kamen plötzlich wieder Sendungen, in denen biblische Werte wirklich ernst genommen worden sind. Ehrlichkeit, Treue, diese ganzen Dinge, auch Treue in der Ehe und diese ganzen Sachen. Plötzlich ist das wieder als vorbildlich dargestellt worden. Also das war ein guter Mann, der hat den Herrn geliebt und alles, und das ist prima. Und der hat jetzt also gesagt, also gut, du Joram, Schlawiner, ich tue mich mit dir zusammen. Wir ziehen gemeinsam gegen Joab aus, gegen Moab, gegen die Angreifer aus der Wüste. Wir greifen an. Sie treffen sich also und sie beratschlagen, was machen wir? Und so sagen sie, was schlägst denn du vor, was du? Und dann sagt der gute König Josaphat, lass uns Moab angreifen, indem wir den Weg durch die Wüste gehen, weit, weit in die Wüste hinein und dann am anderen Ende, wo sie uns nicht erwarten, da greift man dann an. Da sind sie dann schwach und dann können wir das ganze Land aufrollen. Und der andere König sagt, können wir machen. Und dann legen sie los. Und sie laufen in die Wüste hinein, am Toten Meer. Wer war schon mal am Toten Meer in der Wüste? Heiß. Ich war schon mal im Toten Meer in der Wüste. In der Früh, am Abend, unter Tage, es ist heiß. Und wenn es heiß ist, willst du viel trinken, richtig? Ganz klar. Also sie wandern jetzt in die Wüste hinein, so dass man sie nicht mehr sieht. Und sie sind nicht allein, es sind nicht nur zigtausende Soldaten, sondern die müssen ja von was leben, ja, müssen ja was essen. Da sind Herden dabei, da sind Marketender dabei, da sind halbe Städte dabei. Ihr wisst schon, Soldaten müssen ja, wie gesagt, was essen und sich unterhalten und sonst was. Das sind also dann die ganzen Dienstleister, die reisen da mit der Armee mit. Und die ziehen jetzt also, die zockeln jetzt also in die Wüste hinein. Eine Tagesreise weit. Am zweiten Tag fängt die Sonne schon ein wenig an zu stechen. Ja, und sich beim Schauen nach vorne weht der Wind an und sie haben Sand in den Zähnen. Und in den Nasen und in den Augen. Am dritten Tag wird es langsam langweilig. Und am vierten Tag stellen sie fest, wir müssen jetzt irgendwann tanken gehen. Also Wasser. Wir brauchen jetzt mal langsam Wasser. Am fünften Tag stellen sie fest, jetzt wird es kritisch. Am sechsten Tag stellen sie fest, jetzt ist es noch kritischer. Und am siebten Tag haben sie kein Wasser mehr. Und jetzt stehen sie in einem Tal. Im brennend heißen Wüstensand. Ihr müsst nur das Bild hinten anschauen. Ja. Und in dem Tal stehen sie noch in einem ausgetrockneten Flusstal drinnen. Also sie sind wirklich ganz unten. Im Tal bist du schon mal unten, im ausgetrockneten Flusstal bist du dann nochmal ganz unten. Sie sind jetzt wirklich ganz unten. Und sie haben gehofft, dass in diesem Flusstal vielleicht ein bisschen Wasser ist, aber da ist nichts. Alles trocken, ne, aufgebrochener Boden. Jetzt haben sie ernsthafte, echte, riesige Probleme. Sie hatten ein Problem, das eher abstrakt war, nämlich Moab. Sie haben ein ganz konkretes, nämlich kein Wasser mehr. Also das abstrakte Problem, das hat ihnen ein buchstäbliches, echtes Problem hier ins Nest gelegt. Was machen wir? So, was machen sie jetzt also? Und jetzt kommt raus, was wirklich in dir drinnen ist. Jetzt kommt raus, was für ein Verhältnis du zu Gott hast. Und der König Joram vom Nordreich, ihr wisst schon, der Kalbanbeter, der flippt aus. Der sagt, oh Gott, Gott hat uns preisgegeben. Er wirft uns Moab zum Fraß vor. Wir sind verloren. Am besten ist es, wir schlachten die Pferde und trinken das Blut. Auf die Art und Weise überleben wir noch ein wenig. Was machen wir nur? Schau, im Moment einer Krise, und Krisen kommen zu allen von uns in unserem Leben, früher oder später, irgendwann, es wird Druck auf dich ausgeübt und dann kommt raus, was wirklich in dir drinnen ist. Entweder das Lob Gottes oder eben das Gequietsche des Unglaubens, das wir hier jetzt vernehmen. Mi. Joram. Josaphat, der gute König, der schaut und denkt sich, haben wir hier irgendwo einen Propheten des Herrn? Wir brauchen das Wort Gottes. Wir müssen wissen, was Gott sagt, weil das Problem ist nämlich, sie haben Gott nicht befragt, was sie machen sollen, nach Strategie und Taktik. Sie haben nicht darüber gebetet, was sie machen sollten. Und wir erinnern uns, die Idee, diesen wahnsinns haarsträubenden, durchgeknallten Plan in die Wüste hineinzulaufen, war der Gedanke des guten Königs Josaphat. Der gute König hat diesen schwachsinnigen Plan angeleiert. Jetzt behaupte ich mal Folgendes. Wenn ein Guter mit sowas ankommt, auch wenn der dann in echten Schwierigkeiten drinnen ist, dann behaupte ich, es ist immer noch möglich, dass da ein Maß an Inspiration da war. Das bedeutet, dass Gott irgendwo eben doch die Finger im Spiel hatte. Glaubst du das? Manchmal ist ein Problem nämlich nur ein Problem für dich und in Wirklichkeit hat Gott es so zugehen lassen, weil er wollte, dass du genau in diese unglaubliche, blöde Situation kommst. Weil er nämlich nicht nur ein Problem löst, nicht nur das Moab-Problem löst und nicht nur dieses Wasserproblem lösen will, in das du dich selber hineinmanövriert hast, sondern er hat noch außerdem zwei andere Probleme, die er außerdem lösen will, die du noch überhaupt nicht im Kopf hast. Und die sage ich euch jetzt auch noch gar nicht. Was er noch so im Hintergrund gelöst hat, der Herr. Also, dieser Josaphat, der denkt sich, ihm ist es mulmig, weil es war seine Idee. Und wenn es schief geht, dann sterben Zehntausende von Menschen und viel Vieh, weil er falsch entschieden hat als König. Also Könige haben echt Verantwortung. Deswegen ist es gut, wenn man für sie beten tut. Nicht nur über sie jammert und über sie schimpft, sondern auch für sie betet, dass sie in ihrem Wahn immer noch irgendwie auf den richtigen Gedanken kommen und dann doch in lichten Momenten Gottes Willen tun. So, dieser Josaphat, der reagiert ganz anders, wie gesagt. Der sagt, haben wir nicht hier irgendwo einen Propheten? Ja, genau. Propheten wachsen in der Wüste wie Äpfel an Bäumen im Herbst, ja? Logo, ne? Wo soll da einer herkommen, bitte? Die sind 7 Tage in der Wüste, da ist nichts und niemand. Ein paar Geckos vielleicht und ein paar Skorpione und Schlangen. Aber zufälligerweise ist der Prophet Elisa unter ihnen. Einer der Offiziere des Königs von Israel, der sagt, ja, Elisa ist hier. Und der König sagt, Elisa wer? Elisa, hä? Und er sagt, ja, das ist der, der Wasser gegossen hat auf die Hände des Elia. Oh, Joram, der goldene Kalbkönig, ihr wisst schon, der Balim-Anbeter und so, der erinnert sich natürlich an den Elia, weil der seinem Vater und seiner Mutter so unendliche Probleme gemacht hat. Oder sie ihm. Er denkt sich, oh, okay, ja gut. Also der ist ein echter Prophet, ja, aber will ich mit ihm was zu tun haben? Weil das kann ja ausgehen, für mich ausgehen, wie seinerzeit für Papa und Mama. Will ich vielleicht, ja, irgendwie wie die Isabel zum Fenster hinausgestürzt werden und dann von den Hunden gefressen werden? Also der ist eher befangen. Ne? Der hält die Klappe. Aber Josaphat sagt, das Wort des Herrn ist bei ihm. In anderen Worten, ja, das ist ein Mann Gottes, der mich inspiriert. Tja, aber es ist nämlich nicht so, dass sich immer jeder inspiriert. Es gibt viele Prediger und nicht alle inspirieren dich, aber der hat den Josaphat, den König, inspiriert. Der hat gesagt, gut. Und jetzt frage ich dich, wie kommt Elisa 7 Tage Reisen weit in die Wüste hinein? Ich sage euch, wie er dann hinkommt. Gott hat ihm mitgeteilt, schließ dich dieser Gruppe an, die manövrieren sich in Riesenschwierigkeiten hinein, die brauchen dann Gottes Wort und das musst du ihnen geben, geh mit ihnen mit. So, Gott sorgt für dieses Problem vor, dadurch, dass er den Elisa mitschickt. Sie wissen nicht, dass Elisa dabei ist, aber Gott hat schon vorgesorgt. Er weiß genau, in ein paar Tagen geht ihnen das Wasser aus und die müssen dringend von Gott hören und da brauche ich einen Propheten. Merkt ihr was? Während die Könige noch nicht wussten, dass sie sich überhaupt in ein Problem hineinmanövrieren, hat Gott schon dafür gesorgt, dass sie einen Ausweg haben. Indem, dass er ihnen den Elisa hat folgen lassen. Er ist dann mit dabei gewesen. Als man ihn gebraucht hat, war er da. Das ist gut. Gott sorgt vor. Sag mal mit mir, Gott denkt weiter. Dreh dich nochmal zu deinem Nachbarn und sag. Genau. Gott denkt weiter. Halleluja. Eine wunderbare Sache. Gott denkt weiter. Und plötzlich, als man ihn braucht, ist der Elisa da. Wo kommst denn du her? Mein Geheimnis. Und jetzt muss man aufpassen auf das, was Elisa hier so macht. Es ist zunächst mal so, dass die Könige zu Elisa gehen. Es ist nicht so, dass Elisa zu den Königen kommt. Lasst ihn holen. Machen die Könige nicht, sondern sie steigen vom hohen Ross ab. Sie wissen, sie müssen jetzt vorsichtig sein. Sie müssen sich jetzt gut stellen mit dem, denn sie wollen das Wort vom Herrn. Und wenn man den verblitzt oder verärgert, dann sagt er nichts. Und dann sind wir geliefert. Die fühlen jetzt ganz akut, dass sie Gott und seinen Propheten ausgeliefert sind. Leute, das ist gut. Ich weiß nicht, ob das erfasst, aber es ist nicht schlecht. Es ist nicht der schlechteste Ort, an dem man sein kann. Jetzt wird ihnen das bewusst, dass sie Gott brauchen. In der Stunde ihrer Not, wo sie sich so hineinmanövriert haben in diese Schwierigkeiten, in denen sie sich so eingepinselt haben, ja, und nicht mehr raus können. Jetzt erkennen sie, wir müssen uns jetzt gut stellen mit dem Herrn. Und dann kommen sie zum Elisa und Elisa faucht diesen Joram an, wie ein wildes Tier. Er sagt, was willst du hier bei mir? Geh zu den Propheten deines Vaters, Ahab, und deiner Mutter, zu den Propheten des Baal und zu den Propheten der Aschera und frag die um Rat. Hast du da keinen dabei? Was ist denn los? Nein. Der Herr liefert uns aus an die Moabiter, wir sind geliefert. Wenn uns der Herr nicht hilft, dann sind wir geliefert. Dieser König ist plötzlich so groß mit Hut. Die ganze große Klappe, alles ist weg. Wenn Josaphat hier nicht stehen würde, der gute König aus dem anderen Land, wenn der nicht hier stehen würde, ich würde dich weder anschauen, noch würde ich dich beachten, nichts würde ich mit dir. Da sehen wir wieder mal, wie wichtig das ist, den richtigen König zu haben. Stell dir mal vor, Josaphat und die Juden wären nicht mehr dabei gewesen, also das, die Leute aus dem Südreich. Und es wäre nur Joram gewesen. Elisa wäre nicht mitgegangen in die Wüste und die wären in der Wüste zugrunde gegangen. Joram und Israel haben Gott links liegen lassen. Und jetzt in der Stunde ihrer Not lässt Gott sie links liegen. Hätte er gemacht. Elisa sagt das ganz klar. Ich hätte mich nicht umgedreht wegen dir. Wegen dir mache ich hier gar nichts. Okay? Geh zu den falschen Propheten deines Vaters und deiner Mutter und lass mich in Ruhe. Wir haben nichts miteinander zu tun. So, der Herr hätte diese Leute preisgegeben. Da ist es wirklich gut, dass dieser Josaphat mit dabei war. Wegen dieses einen Mannes waren 10.000 andere gerettet. Wegen dieses einen Mannes Josaphat, der die ganze Sache mit Gott gemacht hat, der mit Gott geht, wegen dem werden jetzt die Zehntausende und Abertausende und das ganze Vieh dabei gerettet. Jetzt ist die Frage, bist du ein Joram oder bist du ein Josaphat? Bist du einer, der sagt, oh nein, und schlimm und Antichrist und überhaupt und Untergang und keine Erweckung und nichts? Oder bist du eher ein Josaphat, der sagt, wir müssen jetzt wissen, was das Wort Gottes sagt. Lass uns mal nachschauen, was das Wort Gottes zu unserer Situation sagt. In anderen Worten, wo ist ein Prophet? Du sagst vielleicht, wenn du in einem Problem bist, was sagt die Bibel dazu? Gibt schon mal so was Ähnliches? Ist schon mal so was Ähnliches passiert, wie das, was ich jetzt durchmache? Was hat Gott da an Lösung gebracht? Denn diese Dinge, die sind dort geschrieben, damit dich das inspiriert. Damit du Hoffnung und Glauben draus schöpfst. Okay? Deswegen ist das geschrieben. So. Also er schimpft und dann wendet er sich zum Josaphat und sagt, wegen diesem Josaphat, wegen dem helfe ich und wegen dem bin ich bereit, überhaupt hier was zu machen. Und jetzt holt mir einen Saitenspieler. Und wenn man das liest, dann möchte man denken, die gehen zum Propheten, der Prophet schimpft, dann kommt ein Saitenspieler, der Saitenspieler fängt an zu spielen und im nächsten Moment kommt die Hand des Herrn auf ihn und der weissagt dann munter drauf los. Und er weissagt ihnen dann ein fantastisches, hammergutes, wunderbares, starkes, super Wort. Nicht nur weissagt Elisa, als die Hand Gottes dann über ihm ist, nicht nur werde ich euch Wasser geben in Hülle und Fülle, dass ihr alle davon trinkt. Das ist noch zu wenig. Ich werde euch auch Moab ausliefern, dass ihr Moab vollkommen vernichtet und es jahrzehntelang kein Problem mehr sein wird für euch. Also, pass auf. In der Bibel, die Bibel ist extrem knapp. Hast du das schon gemerkt? Die ist sehr, sehr knapp. Da steht kein Wort zu viel drinnen. Deswegen müssen wir ein bisschen darüber nachdenken und müssen schauen, was ist da wirklich passiert und was waren die Ziele Gottes und so weiter. Also, der Elisa kam und hat erstmal furchtbar geschimpft, hat furchtbar schlechte Laune gehabt. Und im nächsten Vers ist er dann so dermaßen begeistert und himmelhoch jauchzend, dass er ein fantastisches Wort gibt. Das passt nicht zusammen. Das ist fast schon schizophren, ja, das ist schon fast so bipolar. Im ersten Moment ist er schimpft er und zetert und macht und im nächsten Moment ist er total verklärt und begeistert und weissagt, da ist Sieg. Da hat was dazwischen stattgefunden. Und es steht ja auch da, was stattgefunden hat. Elisa sagt, wir machen jetzt erstmal Gottesdienst. Wir feiern jetzt erst einmal Gottesdienst. Wir legen jetzt erst einmal unser Leben dem Herrn hin. Wir tun jetzt erst einmal Buße. Wir loben und preisen jetzt erstmal Gott. Ja, so lass deinen Seitenspieler kommen. Nicht nur, damit er ein bisschen inspiriert wird, wenn der anfängt, Harfe zu spielen oder so. Sondern die machen jetzt erstmal Lobpreis-Gottesdienst. Die liefern sich jetzt erstmal Gott im Gebet aus. Halleluja. Okay? Denn, du überlegst, aber du musst mal Folgendes bedenken. Elisa ist ein Prediger. Prediger wollen predigen. Und vor so vielen Leuten wie nur möglich. Und was Elisa jetzt hat, ist eine richtig gefesselte Zuhörerschaft. Die wollen ja alle was von ihm. Die brauchen alle ganz dringend Wasser. Ja, und dieses Bedürfnis, zu dem er der Schlüssel ist, also zu dessen Stellung er der Schlüssel ist, die wollen ihn hören. Natürlich stellt sich der jetzt vor die Leute hin und hält ihnen eine Predigt. Das ist doch klar. Würde ich auf jeden Fall machen. Wenn ich Elisa gewesen wäre, ich würde sagen, kommt mal alle näher. Ich habe euch was zu sagen. Zunächst mal, euer König ist eine echte Pfeife. Wenn es nach ihm ging, ja, ich hätte ihn links liegen lassen. Gott wird für ihn nichts machen, aber der gute König Josaphat, für den lässt der Herr gelten, der ist gut, der ist in Ordnung. Und weil der betet, den erhört der Herr. Und mich erhört er sowieso. Jetzt passt auf, wer will Wasser? Ja, alle heben die Hand, ja. Dann müssen wir Folgendes tun. Oder wer hat Wasser? Niemand. Okay, gut. Dann müssen wir Folgendes tun. Wir müssen Gott jetzt um Wasser bitten. Wir müssen Gott unser Leben geben. Wir müssen uns ihm neu weihen. Wer ist bereit, sein Leben dem Herrn zu geben? Denn wenn wir das nicht machen, dann kriegen wir kein Wasser. Wenn wir kein Wasser haben, dann sterben wir. Und so, versteht ihr, der evangelisiert die. Der evangelisiert die, meine Damen und Herren, ist doch klar. Der ist doch nicht blöd. So, der benutzt also diese Situation. Gott benutzt deine Krisen und der benutzt die Krisen des ganzen Landes für seine Zwecke. Okay? Gottes Hand ist nicht zu kurz. Der winkt mal kurz und alles ist ganz anders. Ist dir das bewusst? Der Herr spricht ein Wort und alles ist anders. Aber er hat nicht immer da Interesse dran. Er will nämlich erst, dass die Leute hören, dass sie sich ihm hingeben. Denn während Israel Wasser will, will Gott geistliche Erweckung. Und nicht nur bei ihnen, sondern im ganzen Volk. Und er benutzt die Situation jetzt, um Erweckung herbeizuführen. Das ist eins der Ziele, die Gott im Hintergrund verfolgt. Die wollen Moab loswerden. Jetzt wollen sie Moab loswerden und vor allem wollen sie Wasser. Aber Gott will noch zwei andere Sachen. Er will Erweckung im ganzen Volk. Also brauchen sie ein gutes Zeugnis, diese ganzen vielen tausend Soldaten hier und die Könige. Und noch was, viertens. Gott hat vor, Elisa zu befördern in den Augen der Könige. Denn wenn ein König ein Problem hat und der Prophet löst das Problem für den König, dann hat der Prophet jetzt beim König einen Stein im Brett. Wenn der Prophet dann sagt, König, hör mal, ich brauche hier ein gutes Gelände für meine neue Bibelschule, dann sagt der König, selbstverständlich, Herr Prophet. Kannst du das nachvollziehen? Gott denkt weiter. Sag mal nochmal zu deinem Nachbarn. Deut einfach nur. Gott denkt weiter. Ja, während du Wasser willst, denkt Gott schon wieder an Bibelschulgebäude und an gute Presse und an Gunst bei den Königen und Gunst in der Armee und Gunst beim ganzen Volk. Gott denkt weiter. Gott denkt weiter. Und er denkt auch in unserer Situation, in deiner Situation, in unserer nationalen Situation, denkt er weiter. Denk dran, sein Ziel ist immer, so viele Menschen wie möglich für Jesus zu gewinnen. Und außerdem dir das Leben erträglich zu machen. Auch ja, doch, doch, Wasser. Sollst du durchaus haben. Bringst Gott nichts, wenn du hier im Wüstensand verschmachten tust. Der Herr macht es. Aber wir halten mal fest. Lobpreis ist ein Schlüssel dafür. Hast du das gehört? Denn was sagt Elisa? Er sagt, bringt mir einen Seitenspieler. Ein Seitenspieler, der spielt und macht Lobpreis. Und denkt an Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert oder Lob opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wenn du also Wasser brauchst oder ein Wort vom Herrn brauchst, wenn du irgendwas brauchst, dann ist Lobpreis der erste Schritt. Dann ist eine Demütigung vor Gott der erste Schritt. Herr, ich bekenne, ich brauche hier deine Hilfe. Ich bekenne freimütig, ich kann mir hier nicht selber helfen. Ich brauche deine Hilfe, aber du bist gnädig, du bist barmherzig, du bist langsam zum Zorn, du bist groß an Gnade. Dein Arm ist nicht zu kurz, du wirst helfen. Und außerdem, Herr, ist es doch so. Es gab doch schon mal die Situation, als dein auserwähltes Volk hier kein Wasser hatte. Nämlich im 2. Mose Kapitel 15. Dort sind sie durchs Rote Meer gezogen und haben gesungen und getanzt und dann sind sie hineingezogen in die Wüste, immer weiter, bis sie kein Wasser mehr hatten, wie wir heute. Und damals, Herr, sind sie an ein bitteres Wasser gekommen. Hat so zynisch gewirkt. Die waren begeistert, sehen das Wasser in der Ferne, sie rennen durch den Wüstensand, sie werfen sich ins Wasser hinein, sie fangen an zu trinken und stellen fest, es ist ja salzig. Sie konnten es nicht trinken, sie kamen zu Wasser und sie konnten es nicht trinken. Das alte Israel unter Mose. Und was hast du gemacht, Herr? Du hast Mose gezeigt, dass er ein Stück Holz nehmen soll und es ins Wasser werfen sollte. Und als es dann im Wasser lag, ist das Wasser gut geworden. Herr, du hast schon mal Wasser geheilt, du hast schon mal Wasser gegeben, Wasser in der Wüste gegeben. Herr, du bist dasselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Und wenn du damals Wasser gegeben hast, dann gibst du heute Wasser. Herr, das glauben wir und das wissen wir, Herr. Und so danken sie Gott und so loben sie Gott und so preisen sie ihn mit letzter Kraft, hüpfen sie rum und tanzen vor dem Herrn. Juden machen sowas. Wir waren schon mal an der Klagemauer. Die Juden nennen das die Westmauer, ja. Du siehst sie da, die beten da, ja, und machen und tanzen rum, die Rabbis, ja, mit ihren Kebbis, dass die Kebbis hüpfen. Ja, es ist super. Also ich stand auch schon mal mit dabei. Ja. Wie gesagt, Mittelfranken, die sind anders. Wir sind jetzt da nicht aus Juda oder so. Dass man da. Aber gut war's. Schau, das ist wichtig, das ist extrem wichtig. Das ist vollkommen kontraintuitiv. Wenn du ein Problem hast, dann ist das Letzte, was du machen willst, Gott loben und preisen für Dinge, die er vor 1000 Jahren getan hat. Aber wenn du das, was er vor 1000 Jahren getan hat, auch in deinem Leben sehen willst und haben willst, dann kommst du nicht drum rum, das zu machen, was die vor 1000 Jahren siegreich gemacht hat. Danke für das donnerte Amen, ja. Oder das gesäuselte. Preis dem Herrn. So ist es. Okay, gut. So, das machen die also. Die loben und preisen und Gott zum Schluss. So, es herrscht jetzt Erweckungsstimmung da. Sie merken, es liegt was in der Luft. Es kribbelt, es liegt was in der Luft. Das Wort Gottes liegt in der Luft. Die Gegenwart Gottes ist da. Gott hat uns nicht verlassen. Nein, er hat einen Propheten in unsere Mitte geschickt, als wir ihn gebraucht haben. Und jetzt, Elisa, und das Wort des Herrn kommt zu ihm. Die Hand Gottes gerät auf ihn und er fängt an zu weissagen. Wer hat eine Schaufel dabei? Alle haben eine Schaufel dabei. So kleine Schaufeln, die hatten alle dabei. Hat zu deren Ausrüstung dazu gehört. Denn die hatten keine Latrinen, sondern die sind, ihr wisst schon, in das Gebüsch gegangen, haben ein Loch ausgehoben und das haben sie dann wieder bedeckt und so. Und so war das. Jeder hat seinen Spaten dabei gehabt. Ja, alle hatten einen Spaten dabei. Super. Macht in diesem Tal Grube an Grube an Grube. Denn so spricht der Herr. Es wird kein Wind gehen. Es wird nicht regnen. In anderen Worten, wir werden hier keine Elia-Nummer abziehen. Elia hat gebetet, wenn ihr euch erinnert, dann hat es geblitzt und es hat geregnet. Dunkelste Wolken waren da und es hat mächtig geregnet. Er sagt, es wird weder Regen noch Wind wird's geben, aber Wasser wird kommen. Und es wird sich sammeln in diesen Gruben, die ihr grabt. Und es ist noch das Leichteste. Klingt vollkommen unmöglich, ja? Aber das ist noch das Leichteste. Ich werde auch Moab, ich werde auch die Plage eurer Zeit in eure Hand ausliefern und ihr werdet so gründlich besiegen, dass sie lange Zeit kein Problem mehr sein werden. Ihr werdet sie völlig vernichten. Und dann sind sie natürlich erst recht begeistert. Schau, jetzt verstehen wir das auch. Erst schimpft Elisa, dann macht er Erweckungsgottesdienst, die Leute bekehren sich, sie werfen sich auf den Herrn, sie sind demütig, sie fangen an, Gott zu loben und zu preisen. Und wenn du Gott loben und preisen tust, dann fährt er mit seiner Heilskanone auf. Und sie hören das Wort, schaufelt, shipped, ja, ist das Wort des Herrn an dich. Naja, und jetzt müssen sie schaufeln. Schau, kleiner Glaube, wenig schaufeln. Großer Glaube, ja, das wird passieren, was Elisa gesagt hat. Diejenigen, die das glauben, die schippen, was das Zeug hält. Stimmt das? Definitiv. Wenn du das nicht glaubst und abtust, dann sagst du, naja, was soll jetzt das bitte? Aber das haben die nicht gemacht, die haben geschippt. Die haben geschaufelt, die haben geschaufelt, sie haben geschwitzt. Schau, Gott löst dein Problem mit dir. Er sagt, was du machen sollst. Du hast ein Problem und Gott sagt, schaufel. Und beim Schaufeln, wer hat schon mal geschaufelt, gib's zu. Okay, gut. Beim Schaufeln, ja, also wenn du nur mit den Händen schaufelst, wird's noch anstrengender. Deswegen musst du beim Schaufeln, ja, die eine Faust so ans Bein tun und dann kannst du die Schaufel mit dem Knie nach vorne schieben und dann geht es leichter. Aber wenn du schippen tust, dann schwitzt du, dann ist es anstrengend, dann ist es Arbeit. So, Gott wird dir nicht alle Arbeit abnehmen, sondern du musst deinen Teil mit dazu tun. Du musst schippen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, schippst du? Schippst du? Wenn du nicht schippst, kannst du lang warten. Wird sich nicht so viel tun. Wenn du schippen tust, dann ist es allerdings anders. Dann ist es gut. Preis dem Herrn. So, sie schippen jetzt also. Im Schweiß ihres Angesichts tun sie ihren Teil am Wunder. Und dann passiert's. Dann passiert's. Es ist morgen. So wie jetzt das hier hinter mir, das Bild hinter mir. Es ist morgen. Und wohlgemerkt, nochmal, ganz kurz, nochmal. Sie stehen im Tal. Sie stehen nicht nur im Tal, sondern sie stehen in einem ausgetrockneten Fluss bei dem Tal. Sie sind also ganz unten. Und jetzt kommt Gott und sagt, hey, ihr seid noch nicht weit unten genug. Schippt noch mal weiter. Und jetzt sind sie also ganz unten. Das ist ungefähr so, wie wenn du jemandem sagst, du hast Schulden, nimm einen Kredit auf. Immer allen Ernstes, so ungefähr klingt das. Was mich zur nächsten Geschichte, im nächsten Kapitel bringt. 2. Könige, Kapitel 4. Wir sind im Moment in Kapitel 3. Aber lest mal Kapitel 4. Da liest du von einer Frau, von einer Witwe, die nur noch ein wenig Öl hatte und sonst nichts mehr und viel Schulden. Und sie kommt zum Propheten Elisa und sagt zu ihm, Prophet, was soll ich machen? Meine Kinder werden jetzt gleich verkauft als Sklaven, ich habe riesige Schulden. Was soll ich da machen? Und er sagt, was hast du im Haus? Öl, aber nur ganz wenig. Und dann sagt er, sammel dir oder leih dir Gefäße von deinen Nachbarinnen, aber nicht zu wenige. Und dann mach die Tür hinter dir zu und dann füll die Gefäße voll. Füll die Gefäße voll. Und das macht diese Frau. In anderen Worten, sie hat schon Schulden und jetzt macht sie bei ihren Nachbarinnen nochmal Schulden. Es hat funktioniert. Sie hat das Öl dann ausgegossen, ihre Kinder haben ihr Öl, die zukünftigen Sklaven, ja, wenn es nicht klappt, die haben ihr Gefäße gereicht und sie hat gegossen und gegossen und gegossen und das Öl floss und floss und floss, solange Gefäße da waren und als keine Gefäße mehr da waren, hat das Öl aufgehört zu fließen. Ein extrem wichtiger Gedanke. Jetzt pass mal auf. Gott gibt nicht nach Bedürfnis, nach Bedarf, nach Not. Er gibt nach Kapazität. Hast du das gehört? Er hat der Frau nicht nur gegeben, was sie gebraucht hat, um es zu verkaufen, um schuldenfrei zu sein, sondern er hat ihr gegeben, solange sie freie Kapazitäten hatte. Gott ist also ein gebender Gott, der so lange gibt, bis alle Gruben voll sind mit Wasser, bis alle Gefäße voll sind mit Öl. Deine Not ist nicht Gottes Maßstab. Er kommt nicht und erfüllt deine Not. Das ist noch das Geringste. Gott füllt nach Kapazität und nicht nach Not. Okay, wem das jetzt zu viel ist, denk einfach heute Nachmittag mal ein bisschen drüber nach. Gott gibt über Bitten und Verstehen, er gibt mehr. So viel, wie du Kapazität hast. Nun gut, also jetzt passiert's. Wir sind jetzt mit in Kapitel 3. Der Morgen dämmert. Jetzt ist es 6 Uhr morgens, Stunde des Speisopfers. Im Tempel in Jerusalem kommen die Priester jetzt in den Tempel und opfern dort ein Lamm und Wein. Und genau in dem Moment, in dem die Sühnung stattfindet und die Vergebung stattfindet, in dem Moment tut sich was in der Wüste draußen. Was tut sich? Es rumpelt und rauscht plötzlich. Die Soldaten wachen auf. Sie merken kühle Wind. Und sie hören es rumpeln und rauschen und gluckern und blubbern. Und sie merken, in dem trockenen Wadi kommt ein Wasserschwall ihnen entgegen. Sie schauen, dass sie ihren Kram packen, so schnell wie möglich, dass sie aus dem trockenen Wadi rauskommen, damit das Wasser sie nicht überfährt, wegwäscht. Der ein oder andere bleibt trotzdem im Wasser hängen, als es dann ankommt. Die Welle kommt, ja, und wird halt ein bisschen mit weggespült, aber der bleibt dann halt in einer Grube hängen. Na, so sehen sie, wie das Wasser ankommt, an ihnen vorbeirauscht, das Tal runterrauscht, und dann schauen sie auf ihre Gruben. Und ihre Gruben sind voller Wasser. Was passiert? Sie fangen an zu loben und zu preisen und zu tanzen und zu toben. Gott hat sein Wort wahrgemacht. Glaubst du, dass Gott sein Wort wahrmacht in deinem Leben? Dann musst du schippen. Dann musst du tun, was der Herr dir aufträgt. Ja, wenn du in einem Problem steckst und du weißt nicht, was du machen sollst, Gott hat noch nichts zu dir gesagt. Er hat noch nicht gesagt, wo du schippen sollst oder ob du schippen sollst oder was du machen sollst. Dann bleibst du so lange im Lobpreis. Dann lobst du und preist du Gott so lang. Das ist wichtig. Ein Kernstück meiner Botschaft. Dann lobst du Gott so lange und bist vor ihm und dankst ihm für die Sachen, die er damals gemacht hat, und sagst ihm, was für ein guter Gott, dass er ist, und lobst ihn für die Heilungen von damals und für die Wunderwirkungen von seiner Zeit aus der Bibel, so lange, bis ein Signal in dein Herz hineingefunkt wird vom Herrn. Vielleicht ist es ein Wort aus einer Predigt, das dich plötzlich anspricht und dir die Lösung gibt. Vielleicht ist es einfach ein Gedanke, den du plötzlich hast beim Spazierengehen. Vielleicht ist es einfach nur plötzlich ein großer Friede, der über dich kommt. Und du merkst, klick, jetzt weiß ich, irgendwas hat sich im unsichtbaren Bereich getan. Jetzt ist es durch. Wie das genau läuft, in einer momentanen Situation weiß kein Mensch, weiß ich nicht. Ich kann euch nur das Beispiel aus der Bibel bringen. Okay? Und es hat funktioniert. Und jetzt pass auf. Warum hat Gott keinen Regen kommen lassen und keine Wolken? Warum kein Wolkenbruch? Wäre doch so schön gewesen. Wäre doch so wunderbar gewesen, so theatermäßig, wie das seinerzeit bei Samuel der Fall war. Samuel hat seinerzeit gebetet für das Volk, als am Ende seines Dienstes. Herr, lass es donnern, wenn ich dein Mann bin, wenn ich dein Prophet bin. Und tatsächlich, es blitzt und donnert und das ganze Volk sagt, oh, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Wäre doch wunderbar gewesen, wenn Elisa so was Ähnliches gemacht hätte. Herr, wenn ich dein Mann bin, lass es blitzen und donnern. Hat er aber nicht gemacht. Hatte einen Grund. Pass auf, der Grund kommt jetzt. Gott wollte, dass kein Wind ist und keine Wellen sind und kein Regen und nichts, sondern dass das alles ziemlich geräuschlos und schnell geht. Aus einem Grund. Die Moabiter. Die Moabiter sind nämlich an der Grenze aufmarschiert. Die haben mitgekriegt, was da läuft. Es war kein Überraschungsangriff hier mehr möglich, sondern die waren richtig massiv hier. Die waren massierte Truppen. An der Grenze zur Wüste hier. Und jetzt wachen die auch auf in der Früh am Morgen und sie schauen und sie sehen, das sind ja lauter rote Tümpel, tiefrot. Und sie sagen, das ist Blut. Das ist Blut, ist das, und nichts anderes. Ha, sagen sie sich. Israel und Juda und die Edomiter waren ja auch mit dabei. Die können sich ja eh nicht leiden. Die sind übereinander hergefallen. Die haben sich gegenseitig massakriert. So ist es. Und jetzt auf Moab, auf zum Plündern. Und dann lassen sie ihre Schwerter daheim, ihre Rüstung daheim. Stattdessen nehmen sie Rucksäcke mit und Taschen und Tüten, damit sie die Beute transportieren können, und rennen so schnell wie möglich runter, ja? Weil jeder will der Erste sein, weil der Erste, der kriegt dann das Beste. Ihr wisst schon, wie es ist. Wer Nachzügler ist, der kriegt dann nur noch das, was über ist, ist ja nichts mehr dann. Und so rennen die da also voll hinein in diesen Hinterhalt. Ja, sie stehen alle da und sie stellen fest, es ist ja überhaupt kein Blut, es ist ja Wasser. Und schon sind sie umzingelt von Josaphat und Joram und ihren Truppen und sie werden besiegt, sie werden dezimiert, sie werden ausgeschaltet. Moab ist lange Zeit kein Problem mehr. Israel marschiert ein in Moab, wirft Steine auf jedes Feld. In anderen Worten, ruiniert die Wirtschaft. Sie hauen die Bäume ab, ruiniert die Wirtschaft noch mehr. Und dann kommt es dazu, dass, als nur noch die Hauptstadt steht, dass der König von Moab seinen Kronprinzen hernimmt und ihn auf der Mauer als ein Menschenopfer darbringt seinem Gott. Jetzt ist auch noch die Regierung und die Thronfolge unterbrochen und gestört. In anderen Worten, Moab hat jetzt wirtschaftliche Probleme. Moab hat politische Probleme, weil sie keine Politiker mehr haben. Der König hat ja gerade seinen Nachfolger umgebracht und so weiter. Die sind also wirklich, wirklich neutralisiert und kein Problem mehr. Halten wir mal fest. So, Gott hat jetzt, es ist noch nicht fertig, Gott hat vier Probleme gelöst. Er hat einmal Erweckung unter diesen Truppen herbeigeführt. Er hat Elisa erhoben. Plötzlich sind die Christen wieder gut angesehen. Man macht sich nicht mehr lustig über sie. Sie haben jetzt plötzlich wieder richtig einen guten, dicken, fetten Einfluss. Halleluja. Und sie haben Wasser bekommen und Moab ist kein Problem mehr. Und jetzt stell dir mal vor, die Erweckung geht ja weiter. Jetzt stell dir mal vor, diese Truppen kommen jetzt wieder heim. Sie kommen heim und sie versammeln die ganze Familie und die Nachbarschaft kommt und sagt, wie war's denn im Feld, erzähl, wie war der Kampf? Und sie sagen, oh Leute, sowas habt ihr noch nie erlebt, lasst euch mal erzählen, was passiert ist. Unsere Könige, diese Armleuchter, die haben uns in eine unmögliche Situation gebracht. Aber dann war da ein Mann Gottes, ein Prophet, Elisa, merkt euch diesen Namen, Elisa, das ist der Mann Gottes gewesen. Der hat uns zum Herrn zurückgeführt und dann hat er ein Wort bekommen und er hat gesagt, schippt in Gottes Namen. Und dann haben wir geschippt und dann kam Wasser und so erzählen die also die ganze Geschichte. Und die Leute, die das hören, die sind begeistert. In anderen Worten, die Soldaten, die gerettet wurden, sind jetzt selber wieder Evangelisten. Die Erweckung, die bewirkt Wellen im ganzen Volk. Könnt ihr das sehen? Ja, das sind alles Gedanken, die Gott schon hatte, bevor Joram überhaupt auf den Gedanken kam, sich gegen Moab zu wehren. Gott denkt weiter, er denkt weiter, er denkt weiter. Übrigens, lass mich das zum Abschluss jetzt noch anbringen hier. 2. Chronik, Kapitel 20. Dort hat Josaphat, der gute König, ein Problem. Wisst ihr, wer ihn angreift? Viele Jahre später? Moab. Die Moabiter greifen ihn an, zusammen mit den Ammonitern und mit ein paar anderen. Und es ist wirklich schwierig, denn die sind auch durch die Wüste gekommen, vom Süden her, die greifen jetzt ihn an. In anderen Worten, die machen das jetzt mit ihm, genauso wie er das früher mit ihnen gemacht hat. Und jetzt stehen sie schon in den Gedi, in den Oasen. Und jetzt haben sie wirklich Angst. Und jetzt kommt Josaphat und er betet. Und er sagt, Herr, und dann führt er an, was Gott in der Bibel schreiben hat lassen. Er sagt, Herr, wir sind jetzt hier im Tempel und Salomo hat auf seiner Zeit gebetet hier und hat gesagt, wenn wir hier beten, dann hörst du. Und du hast doch als Antwort gegeben, ja, dann werde ich hier hören. Herr, hier sind wir brauchen dich jetzt. Und dann opfern sie und demütigen sich und dann fangen sie an, Gott zu loben und zu preisen. Und dann kommt, wie auf Elisa in der Wüste, kommt auf einen Mann dort, die Hand Gottes, auf einen Propheten, die Hand Gottes. Und er sagt, fürchtet euch nicht, ich gebe sie in eure Hand. Und so kommt es dann auch. Ich kürze das jetzt alles ab. Was Josaphat auf jeden Fall macht, ist Folgendes. Er berät sich mit seinen Propheten, mit seinen Generälen und so. Der Prophet hat ja schon geredet. Ihr werdet die besiegen. Ich weiß nicht, wo euch hingeben. Das heißt, ihr müsst noch nicht einmal selber kämpfen, sagt er. Ihr müsst noch nicht einmal selber kämpfen, sondern ich werde für euch kämpfen. Diesmal müsst ihr noch nicht einmal schippen. Du musst noch nicht einmal schippen. Ich werde euch den Sieg geben, ohne dass geschippt werden muss. Wer hat Sieg gern ohne Schippen? Gibt's auch. Gott macht sowas auch. Siegen ohne Schippen ist mir der Liebste. Nun gut, was passiert auf jeden Fall? Es passiert Folgendes. Josaphat sagt, nachdem wir nicht kämpfen müssen, haben wir jetzt eigentlich Zeit und Gelegenheit, was anderes zu machen. Was machen wir jetzt, wo wir nicht Schwert führen müssen? Ich sag mal, wir machen Musik. Wir klatschen, wir und setzen Instrumente ein, wir loben Gott, wir loben und preisen Gott. Und dann kommt er auf diese Wahnsinnsidee, eine Lobpreisband vor der eigentlichen Armee herziehen zu lassen, während sie in die Schlacht marschieren. Also da brauchst du als Lobpreiser ziemlich gute Nerven. Beziehungsweise Glauben. Und die machen das allen Ernstes. Die sind so begeistert und so besoffen vom Herrn, die machen das. Da, 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 singen die da und machen und tun, ja. Und laufen den Moabitern entgegen. Ja gut, das war jetzt schottisch, das ist jetzt egal. Na, auf jeden Fall ist es prima. Und was dann passiert, ist Folgendes. Es kommt große Verwirrung in die Moabiter und die Ammoniter. Und die massakrieren sich gegenseitig. Das, was sie gedacht haben, dass Israel und Juda tun, ihr wisst schon, Jahre vorher, das machen jetzt genau sie. Die massakrieren sich jetzt gegenseitig. Und wisst ihr, was dann Juda noch tun muss? die Instrumente wegstellen, Rucksack mitnehmen, Taschen mitnehmen und runtergehen, um die zu erleichtern von ihren Habseligkeiten, weil die Toten, die da liegen, die brauchen das nicht mehr. Das lass mal einsinken. So, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu helfen. Der Herr denkt weiter. Der hat Sachen im Kopf und im Sinn, da denkst du gar nicht dran. So, deswegen, wenn du ein Problem hast, lob Gott und preis Gott. Wenn du mit deinem Mann gestritten hast, preis den Herrn und dank ihm für eine wunderbare Ehe, dass er dir zum Segen wird und du ihm zum Segen wirst und diese Kinder, diese Stinker, ja, die ewig nicht anrufen, ne, segne sie und lob und preis den Herrn, ja, dass es ergibt, diese Kinder, und dass er sie benutzen wird zu seiner Zeit. Du sagst ja, das ist ja alles vollkommen kontraintuitiv. Ich habe doch gar keine Lust, das zu machen. Ja, du kannst entweder Joram sein oder Josaphat. Joram, weh ist mir, Gott hat uns aufgegeben. Oder du kannst sagen, was sagt das Wort? Okay, oder du kannst auch sagen, du kannst machen wie Elisa, holt mir einen Seitenspieler. Ja, und heute ist das wirklich einfach. Du kannst einfach ins Internet gehen, auf YouTube, da Lobpreismusik anmachen und dann hast du deinen professionellen Super-Seitenspieler für dich und deine Gebetszeit daheim. Amen. Okay, da kann man jetzt noch viel drüber sagen. Bin jetzt fertig. Der Herr sagt heute Morgen zu dir, ja, du hast ein Problem, definitiv. Und du hast sie auch gut selber ins Aus manövriert, in eine unhaltbare, schwierige Situation hineinmanövriert. Du kommst da nicht mehr draus raus, es sei denn, ich helfe dir. Und ich helfe dir, wenn du anfängst, mich zu loben und zu preisen, wenn du anfängst, dich vor mir zu demütigen, dann werde ich dir helfen, ich werde dich an der Hand nehmen und ich werde dich herausführen aus deinem selbstverschuldeten Elend. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der dir hilft. Und ich kann mir gut vorstellen, was der Seitenspieler da geklampft hat und gespielt hat bei Elisa. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er lagert mich bei grünen Auen und am stillen Wasser und alle im Hintergrund Wasser. Ja. Amen. Naja, und es gab dann ja auch Wasser, preis dem Herrn. Und der Herr hat auch Wasser für dich. Ja. Die Quelle Gottes ist voller Wasser. Amen. Vater, wir danken dir, dass deine Quelle voller Wasser ist. Dass er nicht weit weg im Himmel ist, sondern dass er runter plätschert bis vor unsere Nase. Vater, wir bitten dich, vergib uns unsere Sünden und unsere Torheit, Herr. Und Herr, wo wir ums goldene Kalb gehüpft sind und genau gewusst haben, dass wir ums goldene Kalb hüpfen, vergib uns, Herr. Vater, und hilf uns, es nicht mehr zu machen. Vater, wir demütigen uns vor dir und sagen, ja, wir brauchen dich, ja, wir brauchen deine Hilfe. Und Vater, wir loben dich und preisen dich und danken dir, dass Heil und Segen in unsere Richtung unterwegs sind. Wir danken dir, Herr, jetzt schon für das, was kommt. In Jesu Namen. Amen.